Na, also bitte, Andreas, let's go. Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Wir springen heute, würde ich vorschlagen, sogleich in die Folge. Dies deshalb, weil wir jetzt gerade irgendwie 15 Minuten über die Thematik ausnahmsweise vorher geplaudert haben. Und dann haben wir gesagt, Ausschluss. Wir fangen jetzt einfach an, bevor wir das alles neu durchdenken, weil so vieles dabei unklar ist, wie so häufig. Wir widmen uns heute aufgrund deines Vorschlages, lieber Andreas, welcher Bestimmung?
Wir widmen uns dem Paragraph 784 ABGB, Ausnahmen der Hinzu- und Anrechnung.
Ui, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, aber auch die schwierigen Themen können Spaß machen oder gerade die machen am meisten Spaß. Worum geht es? Ich versuche, uns alle langsam hinzuführen. Wir befinden uns in der Welt des Pflichtteilsrechts. Bestimmte nahe Angehörige, nämlich die Nachkommen, und zwar immer die nächsten Nachkommen, die Kinder, in Ermangelung der Kinder, die Kindeskinder, aber nur die Nachkommen, und der Ehegatte, alternativ eingetragene Partner, haben ein sogenanntes Pflichtteilsrecht. Das heißt, der Gesetzgeber sieht vor, dass diese zwingend, auch gegen den Willen des Verstorbenen, einen gewissen Mindestanteil am Vermögen erhalten sollen. Ist das einmal, könntest du dem zustimmen?
Dem könnte ich zustimmen.
Könntest du zunächst zustimmen? Ja. Also eine ganz, wir haben es ja schon besprochen, erstaunliche Regelung für all jene, die sie nicht kennen und die vielleicht getragen sind von der Vision der Freiheit des Eigentümers. Es ist eine bewusste Beschränkung der Eigentumsfreiheit zugunsten nachher Angehöriger. Und dieser Pflichtteil, der ist der Höhe nach vom Gesetz bestimmt. Und zwar zunächst einmal recht einfach in Gestalt einer Quote. Die Pflichtteilsquote beträgt immer die Hälfte jener Quote, die diese Person als Erbe erhielte, wenn es kein Testament gibt. Auch total kompliziert. Also, nächster Schritt, wenn Sie wissen wollen, wie hoch Ihre Pflichtteilsquote ist, müssen Sie unterstellen, es gibt kein Testament, also einfach unterstellen, selbst wenn es eins gäbe. Wer würde dann erben? Da gibt es dann die Bestimmungen im Gesetz über die sogenannte gesetzliche Erbfolge. Beispiel zwei Kinder, eine Ehefrau oder ein Ehemann. Lieber Andreas, nur damit du auch was sagst, jetzt in der Einleitung. Also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel.
Jawohl.
Ehefrau kriegt immer ein Drittel, den Rest auf die Kinder. Wenn es keinen Ehegatten gibt, die Kinder nach Köpfen. Und der Pflichtteil eben die Hälfte. Mhm. Gut. Durchatmen. Nächster Schritt. Wovon steht der Pflichtteil dann zu? Jetzt kommen wir zur Bemessungsgrundlage.
Ja, darüber haben wir schon viel gesprochen in einer früheren Folge.
Du die Bemessungsgrundlage.
Wir machen sie aber jetzt kürzer. Die Bemessungsgrundlage ist die sogenannte reine Verlassenschaft. Also ich sage es ganz verkürzt. Das, was sozusagen netto übrig bleibt dem Erben nach Abzug aller Kosten, über die wir auch schon mal genauer gesprochen haben, das ist zunächst einmal die Bemessungsgrundlage für die Pflichtteilsbemessung.
Gut, und wir denken ja, wir bringen ja auch immer die Realität ins Spiel, wie das sich in der Realität abspielt. Nach dem Tod, da gibt es dann den Gerichtskommissar, den Notar, der belehrt über alles. Interessanterweise wird im Verlassenschaftsverfahren gar nicht verbindlich über den Pflichtteil entschieden, sondern man kann sich dort einigen oder ansonsten muss man zum Gerichtshof gehen und dort einen Klage einbringen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, nach dem Tod ist der Aspekt, den du jetzt beschrieben hast, nämlich wir müssen die sogenannte reine Verlassenschaft erheben, ein Vorgang, der irgendwie machbar ist. Wir prüfen, was jetzt an Vermögenswerten vorhanden ist. Wir prüfen, was jetzt an Schulden vorhanden ist. Also das sind Tätigkeiten, die sich typischerweise im Inventar manifestieren. die vom Aufwand her und im Hinblick auf die Aufgabenstellung, glaube ich, ja, durchführbar sind. Manchmal komplizierter, man streitet über die Bewertung, aber die Dinge sind jetzt in Präsenz zur Prüfung am Tisch liegend. Mhm. Gut, und nun gehen wir einen Schritt weiter. Auch das haben wir schon einmal gehört in einer Folge. Unser Pflichtteilsrecht ist dann noch um ein Stück komplizierter, indem es anordnet, dass die Höhe des Pflichtteils auch beeinflusst wird durch Rechtsgeschäfte, die der Verstorbene zu Lebzeiten gemacht hat, die sein Vermögen verändert haben zu Lebzeiten und die nun rechnerisch, wenn man so will, nur rechnerisch, rückgängig gemacht werden. Das heißt, man stellt sich vor, dass dieser Vermögensabgang, der da irgendwann in der Vergangenheit stattgefunden hat, doch nicht stattgefunden hat, sodass die Bemessungsgrundlage sich vergrößert. Die Begriffe des Gesetzes sind Hinzurechnung von diesen Abgängen, nenne ich es jetzt, und gleich der nächste Begriff, worum geht es? Es geht um Schenkungen, die der Verstorbene zu Lebzeiten gemacht hat. Auch das, glaube ich, kann man irgendwie sich vorstellen. Der Verstorbene schenkt ein Haus vor einigen Jahren im Wert von 1 Million. Das Haus ist jetzt nicht da. Und jetzt würde der Wert dieses Abgangs der Berechnungsbasis hinzugeschlagen, sodass der Pflichtteil dementsprechend höher wird. Wir nennen das Hinzurechnung. Der nächste Schritt in dem Zusammenhang besteht nun aber darin, dass eine Person, die beschenkt wurde und selbst pflichtteilsberechtigt ist, sich diese Zuwendung unter Lebenden pflichtteilserfüllend gefallen lassen muss. Es wird ihr angerechnet. Und jetzt für die Mathematiker, man nimmt den reinen Nachlass, schlägt alle Schenkungen, die relevant sind, hinzu. Dann hat man mathematisch da eine Summe. Davon nimmt man dann die Pflichtteilsquote. Der Andreas, eines von 3 Kindern, kein Ehegatte, der Pflichtteilsquote von 1/6. Und dann muss sich der Andreas von diesem imaginären Wert den Wert jener Schenkungen, die er erhalten hat, abziehen lassen. Viele Worte, irrsinnig kompliziert. Sie finden die Berechnungsformel, wenn Sie bitte mitgoogeln, mit uns im Paragraph 787. Sie finden die Anordnung, die grundsätzliche Anordnung über diese Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen beginnend im Paragraph 781. Und es ist, ich glaube, wir müssen das sagen, wenn Sie irgendwie in der Lage sind, uns zuzuhören und dabei das Gesetz aufzuschlagen, hilft es hier sicher, ist es sicher hilfreich, nicht wahr? Weil ja, es ist viel Inhalt, es ist viel komplizierter als gedacht. Da steht im 781 drinnen, Schenkungen werden erfasst, aber das ist der Gesetzgeber ist nicht blöd. Er macht im Absatz 2 Positionen, die keine Schenkungen sind, aber Schenkungen gleichgehalten werden. Die wichtigste wahrscheinlich die Ziffer 6 dort, bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ein Rechtsgeschäft, das keine Schenkung ist, ihr aber gleichzuhalten ist. Und dann gibt es 5 weitere typisierte Fälle, die wir schon besprochen haben, Ihnen vorgestellt haben. Sie merken hoffentlich schon, hochkomplex. Und bevor ich jetzt einmal die Luft anhalte, ein abschließender Hinweis, das sind typischerweise die Bereiche in der Realität, die hart umstritten sind. Die Prozesse sind kompliziert, weil es eben um Umstände gibt, die jetzt nicht im Präsens stattfinden, sondern vielleicht vor vielen Jahren stattgefunden haben. Ja. Weil umstritten ist, war das eine Schenkung? Gab es eine Gegenleistung? Was war überhaupt der wahre Parteiwille damals? Und so weiter und so weiter. Bewertungsfragen. Und da spielt, plump gesagt, da spürt er die Marie. Also da geht es um was.
Ja. Ja, Weiterschenkungsbegriff des 781, aber so wie du richtig sagst, wir blicken in die Vergangenheit, es stellen sich viele Fragen, gab es überhaupt eine Schenkung? Wenn ja, war das eine Schenkung im Sinne des 781? Wenn ja, wie ist die eigentlich zu bewerten? Wir gehen da jetzt nicht in Details, aber wir sehen, wir haben das schon einmal besprochen, wir sehen, da gibt es viele Fragen. Und was wir jetzt noch weiter einleiten, bis wir dann zum heutigen eigentlichen Thema kommen, erwähnen müssen, ist, dass es dann noch ganz wichtig in den Paragraphen 782 und 783 eine Differenzierung gibt, dahingehend, welche Schenkungen oder wann Schenkungen im Sinne des 781 wirklich hinzuzurechnen sind. Und da wird differenziert im Gesetz zwischen Schenkungen, die an Pflichtteilsberechtigte gemacht wurden und Schenkungen, die an Nicht-Pflichtteilsberechtigte gemacht werden. Und ich bin da jetzt auch nur sehr grob, weil ich noch einmal erwähne, dass wir das schon in einer Folge gesagt haben, aber Schenkungen, die an Pflichtteilsberechtigte gemacht wurden, sind unbefristet hinzu- und anzurechnen. Das heißt, ganz egal, wann die stattgefunden haben, vor einem Jahr, noch ein Jahr vor dem Tod, 3 Jahre vor dem Tod, 40 Jahre vor dem Tod, unbefristete Hinzu- und Anrechnung. Hingegen, wenn es sich um eine Schenkung an eine nicht pflichtteilsberechtigte Person gehandelt hat, dann haben wir ganz wichtig im 783 die sogenannte Zwei-Jahres-Frist. Da sind Schenkungen nur dann hinzuzurechnen und erhöhen also nur dann die Bemessungsgrundlage für den Pflichtteil, wenn die Schenkung innerhalb der zwei Jahre vor dem Tod des Verstorbenen erfolgt sind. Das ist eine ganz wichtige Differenzierung.
Ja, hinter jeder dieser Bestimmungen verbirgt sich das Potenzial für eine wissenschaftliche Arbeit, einer Monographie. Alles sehr diffizil, kompliziert. Das Gesetz ist ja auch meines Erachtens schon in der Struktur ein bisschen eigenartig, denn man müsste doch aus meiner Sicht wie folgt sagen: Erster Schritt, Schenkungen und die ihnen gleichzuhaltenden Positionen sind hinzu- und anzurechnen. Punkt. Und dann meinetwegen, oder so sehe ich es, die Ausnahmen. Mhm. Und dann wäre eigentlich schon diese Zwei-Jahres-Frist ja die erste Ausnahme. Ja. Also Sie die Ausnahme, Schenkungen, du hast es ja gerade erwähnt, an nicht pflichtteilsberechtigte Zwei-Jahres-Frist. Ab wann und so weiter, da machen wir auch eine eigene Folge. Mhm. Da kann man nämlich ehrlich drüber streiten, ab wann diese Zwei-Jahres-Frist läuft. Nächster Aspekt, den wir auch kurz erwähnen, bei Schenkungen an Nichtpflichtteilsberechtigte im 782 Absatz 2 besondere Voraussetzungen, könnten Sie jetzt sagen Negativvoraussetzungen oder Positivvoraussetzungen, nur eine Schenkung, die gemacht wurde, als er schon ein Kind hatte. Oder beim Ehegatten, der kann nur die Hinzu- und Anrechnung begehren bei Schenkungen, die schon während der Ehe gemacht wurden. Auch eine eigene Folge. Warum? Das steht nur bei Schenkungen an Nicht-Pflichtteilsberechtigte, 782, in der Bestimmung für Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte, also Schenkung an ein Kind. Dort steht das im Gesetz an sich nicht drinnen. Und es ist umstritten, ob das analog anzuwenden ist oder nicht. Für all jene, die schon eingeschlafen sind, wieder praktisches Beispiel: Schenkung an ein Kind, 50 Millionen Euro im Jahr 2000, er heiratet 2005, kann die Ehegattin dann später, wenn er stirbt, verlangen, dass ihr Pflichtteil steigt, um den Wert der Schenkung, die vor der Ehe an das Kind gemacht wurde.
Und hat sie dann allenfalls Haftungsansprüche gegen das beschenkte Kind?
Richtig, also nämlich vor allem dann,
falls dann nichts mehr vorhanden ist.
Das Kind wird nämlich ziemlich angefressen sein, wenn ich sagen darf, sollte der das ganze Vermögen verbraten haben und dann kommt die späte Ehefrau und sagt dem Kind, du, Entschuldige, du musst jetzt den Pflichtteil zahlen.
Das wäre 789. Dramatische, strittig. Wir wissen es nicht.
Völlig offen. Das meiste, was wir heute erzählen, ist zu unserer Gaudi und ihrem Schrecken noch nicht geklärt. Und jetzt gehen wir weiter. Also jetzt gehen wir weiter. Und da gibt es dann eine eigene Bestimmung im Paragraph 784. Die hat dann die Überschrift Ausnahmen. Lieber Andreas.
Ja, die ist eigentlich relativ kurz.
Na, die hat es erst in sich. Ich bin mir ganz sicher, wie viel wir heute machen. Du referier mal bitte, wie viele Ausnahmen stehen da drin. Also Ausnahmen gerne. Nach dem Wortlaut eigentlich, müsste man sagen, wo es dann keine Hinzu- und Anrechnung gibt.
Korrekt? Ja, bestimmte Schenkungen fallen gar nicht in dieses beschriebene Konzept der Hinzu- und Anrechnung. Die sind einfach pflichtteilsrechtlich sozusagen auszublenden. Ja, die sind weder hinzuzurechnen noch anzurechnen. Und ich darf die Bestimmung einmal vorlesen. Schenkungen, die der Verstorbene aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens, erste Ausnahme, Schenkungen aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens, weiters zu gemeinnützigen Zwecken, weiters in Entsprechung einer sittlichen Pflicht, oder aus Gründen des Anstandes gemacht hat, sind weder hinzu noch anzurechnen, sofern der Verstorbene und der Geschenknehmer nichts anderes vereinbart haben.
Das heißt, sie können auch was anderes
vereinbaren. Man kann
sozusagen die Hinzu- und Anrechnung vereinbaren.
Das ist übrigens neu seit dem Erbrechtsänderungsgesetz. Das war früher noch nicht im alten, das war der alte 785, glaube ich, der diese Ausnahmen geregelt hatte. Und da war diese Möglichkeit der anderweitigen Vereinbarung zumindest nicht im
Gesetz. Aber die müssen wir gesondert reden.
Ja, die schieben wir mal zur Seite.
Ja. Weil die ist auch spannend, von wegen Form und so und
bla bla bla. Ja,
hast du aber recht. Über die reden wir jetzt nicht. Jetzt bleiben wir mal wirklich bei diesen vier Positionen und halten uns auch gleich vor Augen, damit es irgendwie spannend ist, damit es sie kribbelt, muss man sich immer hineinfügen in die Personen. Und sie können sich's aussuchen, schnappen Sie sich eine Spielfigur. Entweder Sie sind zum Beispiel der Erblasser, der lebt, der Eigentümer, und der jetzt nach Mitteln und Wegen sucht, das Pflichtteilsrecht, wenn man so will, zu vermeiden. Oder nehmen Sie sich eine andere Figur am Brett. Stellen Sie sich vor, Sie sind das Kind nach dem Tode, er ist gestorben und es geht um die Berechnung Ihres Pflichtteils. Und Sie wissen zum Beispiel, das Vermögen von Papa war 50 Millionen. Jetzt sagt Ihnen der Notar, es ist noch eine da, 49 sind nicht mehr da. Der Notar sagt Ihnen, was regen Sie noch auf, Sie haben Ihren Pflichtteil. Sie sind zum Beispiel das einzige Kind, keine Ehefrau, Pflichtteil 50%. Sie kriegen ja 500.000, sind Sie nicht so gierig. Und Sie sagen dem Notar, aber es waren doch 50 Mille, 50 Kisten. Und es stellt sich zum Beispiel heraus, dass er 49 Millionen der Universität Wien geschenkt hat vor 2 Monaten. Das wäre zum Beispiel ein Fall. Gut, aber das heißt...
Mit welchem Tatbestand wollen wir denn beginnen?
Und da machen wir einen schönen Fall dazu. Das suchst
du dir aus. Du hast dir diese Folge ausgedacht. Gehen wir es in der Reihenfolge des Gesetzes vielleicht durch. Ja, der erste Ausnahmetatbestand ist also eine Schenkung oder sind Schenkungen, die erfolgen aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens. Was soll...
Da fällt mir jetzt gerade was
an. Ja, bitte.
Ich würde gerne beginnen überhaupt bei dem Wort Schenkungen. Wenn du in diese Bestimmung schaust, dann steht hier da, Achtung, heute sind wir Feinspitze, oder ich jedenfalls, da steht Schenkungen, die der Verstorbene und so weiter gemacht hat.
Ja.
Schenkungen, haben wir gelernt oder lesen wir, sind ja definiert in Paragraph 781. Dort hast du Schenkungen im Absatz 1 und im Absatz 2, ja, wir haben es erwähnt, als Schenkungen gelten auch. Mhm. Und genau genommen könnte man sich doch jetzt eigentlich beim 784 die Frage stellen, bezieht sich der nur auf Schenkungen im engeren Sinn oder auch auf die Tatbestände in Absatz 2?
Wobei da im Wesentlichen nur relevant wäre die Ziffer 6. Ne?
Ja, die Geschichte mit den Privatstiftungen
finde ich auch sehr schön. Privatstiftung, ja.
Wie siehst du das aus dem Bauch? Also soweit ich weiß, wird da allgemein drüber gegangen. Also man nimmt, glaube ich, an oder man geht davon aus, dass der 784 sich auf alle Zuwendungen im Sinne des 781
bezieht. Das würde ich auch so sehen, ja.
Aber wenn wir das tun, ich bin auch dafür, dann glaube ich, darf man aber auch nicht davonlaufen als Richter oder als Wissenschaftler vor der Fragestellung, dass man bei jeder einzelnen dieser Möglichkeiten da vorne dann auch alle Varianten des 784 durchprüft. Also zum Beispiel auch bei der Begünstigung aus einer Privatstiftung sich die Frage stellen muss, ist da eine dieser Ausnahmen des 784 verwirklicht? Mhm. Gut, also, wir sind mit minimalen kleinen tänzelnden Schritten oder stotternden Schritten, die Ballsaison ist vorbei, gehen wir voran zur ersten Ausnahme. Also noch einmal, Andreas, welche ist es?
Schenkungen aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens. Was bedeutet das genau? Machen wir vielleicht einen Fall, wenn es dir recht ist, Christian. Man stelle sich vor, der Verstorbene hat zu Lebzeiten ein jährliches Nettoeinkommen gehabt von 60.000 Euro. Er hat in den letzten Jahren jedes Jahr seinem einen Sohn ein Sparbuch geschenkt mit einem Wert von, ein Kleinbetragssparbuch, 15.000 Euro. Das ist sich bei ihm so ausgegangen, dass er die Einkünfte, er hat so viel Einkünfte gehabt, dass es durch die Schenkung des Sparbuchs nicht zur Schmälerung seines sonstigen Vermögens gekommen ist. Er hat ihm das jedes Jahr geschenkt. Das ist über 3, 4, 5, 6 Jahre gegangen. Dann stirbt er und der andere Sohn sagt, ja Moment, zu dem, was du ja vorhin schon gesagt hast, da gibt es jetzt ein Verlassenschaftsvermögen, eine reine Verlassenschaft und ich möchte, dass diese Schenkungen, die an meinen Bruder erfolgt sind, jedes Jahr hat er 15.000 Euro bekommen im Wege einer Sparbuchzuwendung, ich möchte, dass diese Werte insgesamt ca. 100.000 Euro der Pflichtelsbemessungsgrundlage hinzugeschlagen werden und sich ebenso mein Pflichtel erhöht. Und jetzt stellt sich in so einer Konstellation die Frage, ob das eine wirklich hinzurechnungspflichtige Schenkung oder Schenkungen waren oder ob hier der Ausnahmetatbestand Schenkung aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens vorliegt.
Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Diese Bestimmung ist vielleicht gar nicht allgemein bekannt. Man ist, glaube ich, bei diesem ganzen Pflichtteilsrecht, wenn man sich damit beschäftigt, dann schon so müde, wenn dann die Ausnahmen kommen dahin.
Ja, die werden
dann irgendwie so kursorisch abgehandelt.
Ja.
Man ist dann irgendwie schon so erschöpft. Man hat ja über die 2-Jahresfrist, tut man sich so gerne unterhalten, die wir heute schon erwähnt haben. Nein, wir sind jetzt dahinter. Ja, mein Lieber, und wenn ich mir diesen Wortlaut, nur den Wortlaut hernehme, und jetzt ganz skrupulös dein Beispiel ergänze, Hinweise, die du durchaus ja von dir aus gleich gemacht hättest, nämlich er hat ein Einkommen von wie viel?
60.000 Euro.
Er hat 60.000 Einkommen.
Netto. So.
Jetzt ziehst du mal all seine Lebenserhaltungskosten ab, sodass er nicht in sein Stammvermögen greift, um den Strom zu zahlen, das Essen zu zahlen, den Urlaub zu zahlen.
Sag mal, da bleiben ihm 30.000 Euro.
Können wir nicht ein bisschen ein höheres Einkommen
machen? Nein, möchte ich nicht.
Also 60.000. Also der Urlaub geht ja nur wandern irgendwo, am Wechsel und so, fährt nicht auf die Malediven. Alles gut.
Es bleiben ihm 30.000 Euro über.
30.000?
Ja, das geht sehr gut.
Er lebt sparsam.
Ja.
Finde ich auch schon philosophisch interessant. Er lebt sparsam, sodass von seinem Einkommen 30.000 übrig bleiben.
Ja.
Und er entschließt sich, diese 30.000 seinem Lieblingssohn zu schenken. Dann wäre das nach dem Wortlaut des Gesetzes zweifellos anrechnungsfrei.
Wir haben aber die Situation in meinem Fall, den ich geschildert habe, das ist ja die erste Frage, die sich stellt. Er schenkt ja nicht diese 30.000, sondern er schenkt Sparbücher. Das heißt, das ist ja schon eigentlich einmal die erste Frage. Gilt diese Ausnahmebestimmung auch dann, wenn es sich um Schenkungen handelt, die nicht aus den Einkünften erfolgen, sondern schon aus dem Stammvermögen, aber sozusagen wirtschaftlich Deckung finden in den Einkünften.
Sehr scharfsinnig. Du hättest, glaube ich, doch sagen können und müssen, Moment einmal, lieber Christian, du redest ja nur vom Wortlaut, du willst dich ja noch nicht festlegen. Und wenn du nur vom Wortlaut redest, dann hast du mir nicht genau zugehört, weil dann stimmt das nicht, was du sagst, Christian, nicht, weil er ja nicht die Einkünfte schenkt, also nicht dem Dienstgeber sagt, überweisen Sie dem bitte 30.000 von meinem Mann direkt, sondern eben es kommt zu einer Mischkulanz, in seinem Vermögen und das Ganze ist eigentlich nur Rechnen.
Das heißt, das Erste, was der Bruder sagen könnte, Moment, Moment, wir sind da gar nicht im Ausnahmetatbestand, weil der hat gar keine Einkünfte weitergeschenkt, der hat Stammvermögen hergeschenkt, der hat uralte Sparbücher hergeschenkt.
Genau. Antwort darauf,
ja.
Ich kenne keine Stimme, die das anders sehen würde. Mhm. Dieser Einwand hätte keinen Erfolg.
Richtig.
Also man sieht es nicht so formalistisch.
Sieht auch der oberste Gerichtshof auch so, das ist das Wichtigste.
Das ist geklärt.
Ja.
Das ist geklärt. Und nächste Fragestellung, die sich jetzt vom Wortlaut wegentfernt, kann das der Höhe nach wirklich überzeugen, lieber Andreas, nicht, dass wir jetzt bei 60.000, obwohl das dramatisch ist, ist ja alles relativ.
Es ist alles relativ.
Alle 30.000 sind genauso wie beim anderen 300 Millionen. Der Pflicht als Berechtigte sagt ja dann Jahre später, Moment einmal, in Summe wurde der völlig ausgehöhlt.
Ja.
Oder sein Stammvermögen sind ja 5.000 Euro gewesen und er hat es unterlassen, Vermögen aufzubauen.
Ja.
Und ich kriege jetzt Pflichtteil nur von den 5.000, während mein Geschwisterteil von der gesamten Erwerbskraft allein profitiert, der Erwerbskraft des Vaters. Lässt sich dieser Ausnahmetatbestand irgendwie der Höhe nach reduzieren?
Der oberste Gerichtshof sagt ganz klar, nein. Es geht nur um die Frage, und das haben wir jetzt schon gesagt, ob der Wert dieser Schenkungen Deckung findet in den Nettoeinkünften nach Abzug der eigenen Kosten, für Lebenserhaltungskosten etc. oder nicht. Und es gibt nach dem obersten Gerichtshof hier keine Beschränkung der Höhe nach. Das ist eine Frage, die der oberste Gerichtshof auch zu entscheiden hatte, ob vielleicht dieser Ausnahmetatbestand insgesamt nur für sozusagen kleinere Schenkungen gilt. Da sagt der oberste Gerichtshof, da sehen wir keinen Anhaltspunkt dafür. Es geht um die Frage, ob diese Schenkungen wertmäßig gedeckt sind in den Einkünften so, dass es eben nicht zu einer Schmälerung des Stammvermögens kommt.
Wobei ich das sagen muss, Andreas, oder schon einwerfen darf, Zustimmung von mir in deiner Beobachtung, wenn du das so abgrenzt von der Argumentation, hier geht es nur um Bagatellgeschenke.
Ja.
Also das ist nicht der Fall, sondern das können große Geschenke sein, wenn sie aus dem Einkommen gedeckt sind. Aber eine so wirklich abgeschlossene Judikatur, ob da nicht vielleicht der Höhe nach irgendwann doch Schluss ist, die sehe ich noch nicht ganz. Es gibt diese eine Entscheidung und vielleicht, wie du es lieb sagst, du mir auch diese Geschäftszahl aus dem, wann war das, 10er Jahr oder 9er Jahr?
10er Jahr, das ist 9OB 48 aus 10i.
9OB 48 aus 10i, die ist sicher eine der wenigen und zentralen Entscheidungen in dem Zusammenhang. Und dort wird nicht etwa abschließend gesagt, darauf käme es an, aber es wird irgendwie da doch betont, naja, es ist hier kein Problem, weil da waren die Schenkungen, wie war es, 25% des Nettoeinkommens.
Ja, wir sind ziemlich, ich habe ziemlich genau den Sachverhalt geschildert in unserem Fall, ja, und der hier auch dem obersten Gerichtshof zugrunde lag. 60.000 Euro Nettoeinkünfte im Jahr circa und dann gab es diese jährlichen Sparbuchschenkungen und da hat eben der oberste Gerichtshof gesagt, na, das sind ungefähr 25% der jährlichen Einkünfte, das geht sich aus, keine Schmälerung des Stammvermögens.
Ja, und er hat eben nicht irgendwie, glaube ich, durch diese Formel da so messerscharf angestellt, 60.000 war das Einkommen, wie viel wurde ausgegeben und er sagt eben nicht etwa am Ende, und alles, was übrig bleibt, kann man verschenken. Sondern er sagt, ach, 25% macht das auch vom Nettoeinkommen, das passt noch. Kann man, oder es passt, wie soll ich sagen. Also es ist kein abschließendes Gutachten, warum tue ich da ein bisschen herummäkeln, weil es in der Literatur, gibt es einen Aufsatz von einem gewissen Kollegen Kranzler in der Notariatszeitung 2019, Versuche gibt, nicht nur von dem, sondern auch von anderen, Versuche gibt, diese Bestimmung, auch mit Referenz auf diese Entscheidung, irgendwie doch zu reduzieren zugunsten des Pflichtteilsberechtigten. Denn sie bietet das Einfallstor, unsere Ausnahmebestimmung, für doch eine ganz massive Veränderung der pflichtteilsrechtlichen Lage durch Erblasser, die sich der Rechtslage bewusst sind und einfach den Aufbau von Vermögen zugunsten des Lieblingskindes oder wem auch immer unterlassen, ja, und jährlich den Reingewinn, sage ich jetzt einmal, den Reingewinn verschenken.
Ja, und aber ich muss sagen, ist die Lege Lata halte ich so eine Reduktion für schwer zu begründen. Es kann hier eben nur gehen um die Relation zu den Einkünften unter Berücksichtigung der eigenen Lebenserhaltungskosten. Und man kann hier nicht irgendwie argumentieren, dass es da eine absolute Grenze gibt, dass das nur für kleinere und nicht größere Geschenke gelten kann. Also den Versuch halte ich für schwierig bis unmöglich.
Sag nicht unmöglich. Nein. Es ist so viel möglich in unserem Zivilrecht. Vielleicht, wenn wir da auch noch kurz ganz grob nur auch auf unsere Probleme hinweisen. Die Bestimmung gab es schon im alten Recht. Nicht? Sie gab es schon im alten Recht. Das alte Recht basierte hier auf einer gesetzgeberischen Maßnahme im Rahmen der sogenannten dritten Teilnovelle zum ABGB 1916. Und dort gibt es Materialien, Hinweise des Gesetzgebers im sogenannten Herrenhausbericht, und die sind eben recht trübe.
Das kann man laut sagen.
Die sind recht trübe. Also es ist nicht so, dass wir hier eine Rechtslage haben.
Darf ich das vielleicht kurz aus dem Herrenhausbericht vorlesen? Es ist eigentlich das Einzige, was wir da historisch haben zur Begründung, weshalb es diesen Ausnahmetatbestand gibt. Und da heißt es: Die Anrechnung von Schenkungen darf nicht Anlass zu weitwendigen und schikanösen Erörterungen bieten und nicht unerträgliche Beschränkung der Bewegungsfreiheit des Erblassers sowie desjenigen, dem er Liberalitäten erweist, nach sich ziehen.
Ist damit alles klar? Kannst du das auch singen? Das ist wunderschön.
Das ist wirklich schön, gell?
Ja, es ist wunderbar.
Das ist wirklich schön.
Du, da trinken wir jetzt gleich ein Achtel, weil das ist natürlich okay. Vielen Dank, lieber Herrenhausbericht.
Ja.
Und da kannst du jetzt hineinlegen und herauslegen sehr viel.
Ja. Oder wenig.
Oder wenig. Oder wenig, ja. Also das ist schon, es hat es in sich. Bring dir ein anderes Beispiel. Du hast einen Eigentümer, einen Christian Rabel, der verdient im Jahr, hat drei Kinder, er mag nur eines, die anderen zwei mag er nicht, er mag natürlich nur das Kind, das so ausschaut wie er und ihn so am besten irgendwie imitieren kann, den Minimi, und der verdient jetzt, damit die Leute müssen provoziert werden, ja, der verdient jetzt im Jahr netto 1 Million Euro, er lebt ganz normal, das heißt, er gibt aus 80.000 Euro, netto, versteht sich, ja. Netto, also es bleiben übrig 920.000, und diese 920.000 schenkt am Jahresende seinem Liebling. Und das macht er, weil er kein Trottel ist, nicht sklavisch jedes Jahr, sondern ein Jahr setzt er halt irgendwie aus, damit es nicht nachher heißt, das ist ein Gesamtgeschenk über die nächsten 10 Jahre.
Aha,
schon tricky, ja, weil ich denke schon an die...
Und auch nicht jedes zweite Jahr, sondern vielleicht ein bisschen so.
Ja, wie auch immer. Also er lässt sich nicht absaugen, umgangssprachlich, sondern er macht es eben so, dass niemand sagen kann, das ist eine Gesamtbetrachtung indiziert, und schleust so unendliche große Beträge an den Pflichtteilsberechtigten vorbei, und das scheint das Gesetz zuzulassen.
Ja. Wir müssen eins hier noch, glaube ich, deutlicher besprechen und herausarbeiten, nämlich diese Differenzierung zwischen Einkünften und Stammvermögen. Weil mit der beschäftigt sich ja auch zu Recht der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung. Nämlich die Frage, wann ist eine Schenkung in den Einkünften gedeckt? Ja, welchen Beobachtungszeitraum nehme ich da?
Ja? Na, vor allem, wie lange ist etwas Einkommen und wann wird es Vermögen?
Ja,
man könnte ja sagen, in dem Moment, wo es auf mein Konto
ist, es Vermögen.
Ist es Vermögen.
Also ich lege offen, dass ich ja die Lege Ferenda ein großes Problem habe mit dieser Bestimmung, und dafür wäre das einmal wirklich zu überdenken.
Ja, was hättest du gern?
Das weiß ich gar nicht, aber mit dieser
Bestimmung. Aber du weißt nicht, spürst dein Problem.
Ich spüre ein Problem und ich spüre es nicht nur, sondern ich kann es auch, glaube ich, artikulieren. Ich tue mir einfach mit der Prämisse schwer, nämlich der Prämisse, die liegt in der Differenzierung zwischen Vermögen und Einkünften. Weil natürlich, sobald die Einkünfte mir zufließen, sind sie mein Vermögen. Insofern ist das für mich sehr schwierig, die Prämisse dieses Ausnahmetatbestandes. Aber jedenfalls der oberste Gerichtshof, folgend einigen Stimmen, vor allem historischen Stimmen aus der Lehre, sagt, der Beobachtungszeitraum ist ein Jahr vor der Schenkung. Man schaut sich also an, wie hoch waren denn die Nettoeinkünfte im letzten Jahr vor der Schenkung und war also der Wert dieser Schenkung in diesen Einkünften gedeckt. Das ist sozusagen der
Beobachtungszeitraum. Wiederholen wir, das ist sehr wichtig. Das ist, soweit ich weiß, lange Tradition und findet sich eigentlich überall. Ich glaube nicht, dass es jemand, in Zweifel kann man alles ziehen, aber das ist schon, wird allgemein tradiert. Ein Jahr und nach einem Jahr, wenn er das nicht anrührt in dem Jahr sozusagen, dann ist es Stammvermögen und dann geht es halt nicht mehr. Dann wird es Pflicht als rechtlich relevant. Aber der Beobachtungszeitraum ist eben rückblickend ein Jahr.
Aber wenn das also die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs ist, folgend auch, wie gesagt, vielen Stimmen in der Lehre, dann liegt darin schon eine ganz erstaunliche Wertung, die wir, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher machen sollten. Dass es nämlich doch eine Freiheit gibt, eine pflichtelsrechtliche Freiheit des Erblassers, über seine Einkünfte ein Jahr lang, ab dem sie ihm zugeflossen sind, pflichtelsrechtlich neutral zu disponieren. Das ist eigentlich eine erstaunliche Wertung. Erst nach einem Jahr wandeln sie sich in dieser pflichtelsrechtlichen Vorstellung in Stammvermögen und sind voll in der Bindung dieses ganzen pflichtelsrechtlichen Regimes, in diesem strengen Hinzu- und Anrechnungsrecht. Aber ich habe, wenn ich Einkünfte habe, ein Jahr lang Zeit, pflichtelsrechtlich neutral dem einen oder dem anderen zuzuwenden aus diesen Einkünften. Und wenn man sich das so vor Augen hält, dann sieht man auch schon, dass dieser Ausnahmetatbestand nicht nur irgendein Ausnahmetatbestand da hinten im 784 ist, sondern dass das eigentlich eine ganz große Wertung ist, derer man sich einmal bewusst werden muss.
Ich könnte da nur zustimmen und ich glaube, man könnte das durchaus noch weiter elaborieren und daraus was entdecken, nämlich was bedeutet überhaupt Pflichtteil, Wertanteil wovon? Von dem, was er übrig lässt im Zeitpunkt des Todes. Gut, aber darüber redet man nicht, sondern offenbar auch Anteil, jetzt als übergangener Pflichtteilsberechtigter, der nicht beschenkt wurde, Anteil an gewissen Dispositionen zu Lebzeiten. Der Eigentümer ist zu Lebzeiten in gewisser Weise pflichtteilsrechtlich unfrei. In gewisser Weise. Er kann ja alles versaufen, er kann ja alles verspielen. Dagegen kann der Pflichtteilsberechtigte nichts tun späterhin. Aber wenn er verschenkt, nicht? Also wenn er oder ein Rechtsgeschäft schließt, das einer Schenkung gleichzuhalten ist, dann werden seine Erben später die Rechnung bekommen. Deswegen brauchen sie immer einen Pflichtteilsrechtler, wenn sie solche, oder Pflichtteilsrechtlerin, wenn sie solche Geschäfte machen und bei Sinnen sind. Aber, und jetzt kommst du, oder diese Norm, die wir jetzt gerade elaborieren, man könnte sagen, ja, diese Beschränkung, diese Schwebende der Pflichtteilsberechtigten, die bezieht sich eben nur auf den Stamm. Und für gewisse Zeit kriegt er die Einkünfte als Spielchetons, da kann er auch pflichtteilsrechtlich irrelevant verschenken. Mhm. Nämlich an Lieblingskinder oder wen auch immer, weil jetzt denke ich einmal jetzt systematisch, okay, bei nicht Pflichtteilsberechtigten hätten wir ja die Zwei-Jahres-Frist, die wir heute schon erwähnt haben, das heißt in sehr vielen Fällen fallen die sowieso nicht runter. Sehr häufig relevant sind solche Konstellationen, in denen eines von verschiedenen Kindern oder der Ehegatte zum Beispiel von solchen Schenkungen aus dem laufenden Einkommen profitiert hat und die anderen sich zurückgesetzt fühlen. Mhm. Und das ist ein ganz ein wichtiger Tatbestand. Mhm. Und ich habe jetzt da aufgeblättert, den von mir hochverehrten Armin Ehrenzweig, ja. Eine Größe der Zivilrechtswissenschaft, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 38 verstorben oder 37, ich glaube 38, aber vor dem Einmarsch, vor dem Anschluss. Der Armin Ehrenzweig, den habe ich mir aufgeschlagen, schreibt zu der Stelle zum alten Recht, was hier gut zu deinem Gedanken passt. Er schreibt: Schenkungen aus den Einkünften ohne Schmälerung des Grundstocks des Vermögens, die sind eben nicht zu beachten. Denn der Pflichtteilsberechtigte hat nur einen Anspruch darauf, dass der Erblasser sein Vermögen nicht durch Schenkungen vermindere, keineswegs aber darauf, dass der Erblasser Schenkungen nicht vornehme und auf diese Weise sein Vermögen vermehre.
Ja, also ich meine, ich tue mir mit diesem Satz wahnsinnig schwer.
Hau jetzt ja nicht auf den Ehrenzweig
ein. Ich tue mir mit diesem Satz wahnsinnig schwer, weil das eine Beobachtung ist, die ich nicht teilen kann. Weil natürlich, wenn ich Einkünfte verschenke, und beziehungsweise darum geht es ja gar nicht, sondern weil ich wenn ich Schenkungen mache, innerhalb sozusagen einer gewissen Grenze dessen, was ich an Einkünften so erziele, dann ist das genauso natürlich Verminderung meines Vermögens. Also,
aber damit, ich verstehe dich total, du hast natürlich auch recht, aber du wärst dann einer, der halt die Differenzierung also Legiferenda überhaupt ablehnen müsste.
Ja, eigentlich ja.
Also, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich finde diese Idee mit diesen Jetons für eine gewisse Zeit doch gar nicht so schlecht. Außerdem bist du jemand, der dem Pflichtteil kritisch gegenübersteht und jetzt willst du ihn plötzlich beschränken, unseren Eigentümer. Gib ihm doch Jetons, lass ihn ins Casino gehen.
Aber es gibt also, das muss man sagen, es gibt einen pflichtteilsrechtlichen Schenkungsfreibetrag in Höhe der Nettoeinkünfte nach Lebenserhaltungskosten.
Ja. In der Realität, damit haben wir riesige Probleme. Ich jedenfalls dann, wenn ich für meine Pflichtteilsberechtigten kämpfe, gibt es nicht selten und immer häufiger vorkommend eben das Phänomen, dass die Verstorbene oder der Verstorbene in den letzten Jahren schwach war, gepflegt wurde vielleicht, und dass eines der Kinder sich um den Verstorbenen gekümmert hat, vielleicht auch eine Kontovollmacht hatte, und du dann auf den Belegen, die du nach mühsamen Gerichtsverfahren erst einsehen kannst, siehst, dass die jedes Monat quasi das übrig gebliebene Haben auf dem Konto abgeschöpft hat. Also da wäre dieses Schenken aus dem laufenden Einkommen geradezu überzeichnet vorhanden.
Ja, Abschöpfer.
Eine schwierige Situation.
Rest wird abgeschöpft.
Wie soll ich sagen, besten Erfolgsaussichten haben es natürlich dann, wenn unsere Verstorbene geschäftsunfähig gewesen ist, weil dann hat die Abschöpferin ein Problem, ein strafrechtliches Problem mitunter. Warum? Wir reden hier bitte von Schenkungen, wir reden von Vereinbarungen. Das heißt, unser Verstorbener hat mit Rechtsfolgewillen den beschenkt und nicht etwa unser Verstorbener war nicht mehr in der Lage, einen rechtsgeschäftlichen Willen zu bilden und der andere hat ins fremde Geld gegriffen. Aber in den anderen Fällen ist es schwierig, ist ein schwieriger Streit dann. Man versucht zu argumentieren, entweder man argumentiert, das ist überhaupt das letzte Ventil rechtsmissbräuchliche Umgehung des Pflichtteilsrechts, oder mit dem Bild, das waren nicht 420 Einzelschenkungen, sondern eine Gesamtschenkung, um so irgendwie aus diesem 784 herauszukommen. Aber so abschließend erforscht ist das nicht.
Aber stell dir vor, folgender Fall, stell dir vor, jemand beginnt gut zu verdienen. Bisher war er nicht in der Lage, ein Stammvermögen aufzubauen. Es ist sich alles gerade ausgegangen. Wird befördert, verdient sehr gut und sagt, jetzt wäre ich in der Lage, mir was zu ersparen. Ich tue das aber nicht, sondern statt mir zu ersparen, schenke ich an meinen einen Sohn, damit am Ende der andere auch keinen Pflichtteilsanspruch haben wird. Und er macht diese laufenden Schenken aus den Einkünften und verhindert damit schon von vornherein den Stammvermögensaufbau.
Ja.
Das ist schon erstaunlich, wenn er das die 10 Jahre lang unterlässt und dann ist er schon Stammvermögen geworden, dann kommt er da pflichtelsrechtlich nicht mehr raus. Also es ist irgendwie für mich sehr, sehr schwierig, diese
Differenzierung. Ich hätte ein paar Ergänzungsfragen.
Hätte auch noch eine Ergänzungsfrage. Ja, möchtest du zuerst?
Nein, du fang du an.
Wir haben jetzt immer von Einkünften gesprochen und haben den Begriff Einkünfte eigentlich noch gar nicht definiert. Was ist eigentlich eine Einkunft? Das ist auf jeden Fall die Pension, der Gehalt, die laufenden Einkünfte, das kann man sich schon vorstellen. Aber das kommt doch in der Entscheidung des obersten Gerichtshofs, die wir schon zitiert haben, vor. Was ist zum Beispiel mit besonderen Vermögens- oder Einkünften, Zuflüssen, zum Beispiel aus einem Lottogewinn oder aus einer Erbschaft, ist das auch eine Einkunft, über die ich dann vielleicht im Wege einer Schenkung disponieren kann, pflichtrechtlich neutral im Rahmen dieses von uns besprochenen Ausnahmetatbestandes. Da sagt der oberste Gerichtshof, da legt er sich nicht fest, muss man sagen, aber da sagt er, eine Beschränkung bei diesem Ausnahmetatbestand kann allenfalls darin gesehen werden, dass aperiodische oder besonders große Einkünfte regelmäßig auch der Bildung des Vermögensstamms oder auch der Vorsorge dienen und insoweit nicht von der Ausnahme, die wir hier besprechen, erfasst sind. Aber
was in der Literatur vorgeschlagen wird.
Was vorgeschlagen wird. Aber die Frage ist, wo grenzt du das dann ab? Ja? Was ist zum Beispiel mit dem Bonus, den ein Manager bekommt in einem Jahr? Was ist mit der Abfertigung? Was ist mit dem Golden Handshake? Was ist mit und so weiter und so fort. Also wir sind da, und das ist auch etwas, das muss ich ganz ehrlich sagen, was mich an der Bestimmung stört, dass es so diffus ist, dass es so unklar ist, dass ich so viele Fragen stelle. Und was mich eigentlich wundert, Christian, weiß nicht, wie du das siehst, ist, dass wir so wenig Rechtsprechung dazu haben. Dass offenbar, ich weiß es nicht.
Können wir nur spekulieren, aber Rechtsprechung entsteht immer dann, wenn Parteienvertreter das vortragen, sie das berufen. Und Parteienvertreter tragen typischerweise dann vor, wenn sie entsprechend von der Wissenschaft gefüttert werden. Und möglicherweise müssen wir die Kritik
füttern wir gerade
eher bei mir anbringen oder bei dir.
Füttern wir gerade?
Wir haben den, es liegt an uns, diesen Paragraphen zu durchmessen. Und bei der Gelegenheit ein paar Beobachtungen an dich. Nämlich das Pflichtersrecht nach dem Erbrechtsänderungsgesetz ist ja völlig neu geschrieben worden. Und einer der Aspekte, der radikal verändert wurde, ist in unserem Bereich die Trennung zwischen Schenkungen und wie sie zu berücksichtigen sind und Vorschüssen, ist eigentlich was anderes, Vereinbarungen, wo ausdrücklich gesagt wird, du musst es nachher abziehen lassen. Das war nach altem Recht getrennt. Schenkungen musste sich der Empfänger nicht abziehen lassen von seinem Pflichtteil, Vorschüsse schon. Das war allen zu kompliziert, man hat es vereinheitlicht. Warum erwähne ich das jetzt? Unseren 784, den wir jetzt da gerade durchkauen, der war angeordnet nur für die Schenkungen, nicht aber für die Positionen, die wir Vorschüsse und Vorempfänge genannt haben und die jetzt in unserem 781 Schenkungen gleichgestellt werden. Frage an dich. Hast du eine Ausstattung gekriegt? Ui, das ist wieder sehr persönlich. Gut, also egal. Für diejenigen, die es nicht wissen, wenn Sie heiraten und noch keinen eigenen Hausstand haben, ich hoffe, das wird auch noch gemacht, dann haben Sie Anspruch gegen Ihre Eltern auf eine Ausstattung nach, glaube ich, jetzt bin ich schwurbelig, 1220 irgendwo, ABGB. Und diese Ausstattung wäre gemäß § 781 Absatz 2 Ziffer 1 pflichtersrechtlich wie eine Schenkung zu behandeln, hinzu- und anzurechnen. Und diese Ausstattung, lieber Andreas, ist der Höhe nach im Familienrecht so definiert mit 20-25% des Nettoeinkommens, sodass ich dir die Frage stelle.
Automatisch der Ausnahmetatbestand erfüllt. Ja, das ist erstaunlich und ich würde das aber auch so sehen. Da sind wir im Ausnahme, also vorausgesetzt, es wird entsprechend dieser gesetzlichen Bestimmung bezahlt die oder gegeben die Ausstattung, dann
also sind wir im Ausnahmetatbestand. Also das ist kurios. Es gibt welche, die verneinen das, die sagen, die reduzieren nicht den 784, das gibt. Aber dann stellt sich wieder die Frage, ja, warum eigentlich?
Warum? Ja?
Also die Reduktion wegen der Hochzeit, die werden ja jetzt benachteiligt in der Hochzeit.
Aber lass mich noch was anderes sagen. Wie würdest du das sehen? Wenn ich Schenkungen aus Einkünften habe und wir streiten darüber, ob diese Schenkungen wertmäßig wirklich Deckung finden in den Einkünften, in dem Beobachtungszeitraum und so weiter, wie wir es besprochen haben. Und es kommt heraus, dass sie nicht Deckung finden, sondern nur zu 50% Deckung finden. Ist dann aus deiner Sicht ein Teil?
Naja, das ist so eine Quizfrage. Jetzt machen wir wirklich die Quizfragen. Also ich kann dir sagen, dass es hier eine traditionelle Auffassung gibt, die ich auch noch nie selber analysiert habe, die aber umstritten ist. Nämlich, die sagen dann irgendwie, ich glaube, das kommt vom Wilfried Kralik, wenn es gerade nicht ausgeht, dann eben gar nicht, zur Gänze nicht und nicht etwa Teil. Ja. Teilweise Berücksichtigung so richtig mathematisch und logisch betrachtet sehe ich es überhaupt nicht ein. Das ist mehr so Holzschnitz-Argumentation.
Ja, nur wenn du es nicht so sehen würdest, dann hättest du in Wahrheit bei jeder Hinzurechnung das Thema dieses Ausnahmetatbestandes.
Weil du, ja, nicht bei jeder, sondern...
Na, fast bei jeder. Natürlich bei jeder.
Na, wenn aus dem Stamm das Haus, aus dem Stamm, dem verschenkt wird...
Nein, oder ja, wieso? Das wird zwar aus dem Stamm geschenkt, aber auch beim Haus stellt sich die Frage, ob das wertmäßig in den Nettoeinkünften des Beobachtungszeitraums gedeckt ist.
Ach so, ich verstehe das.
So, ja, und das heißt, ich müsste immer abziehen.
Ja, du müsstest immer errechnen, was der jedes Jahr.
Das hättest du jedes Mal, es sei denn, der kommt gerade aus. Aber das ist interessant, nicht? Das ist eine große Frage, weil je nachdem, wie du sie beantwortest, müsstest du den Ausnahmetatbestand in jedem Pflichtelsprozess
vorbringen. Du hast mich jetzt gerade live zum ersten Mal von etwas überzeugt.
Na, komm, bleib.
Nein, ich finde es wirklich überzeugend.
Du hast vorbringen, recht.
Ja? Nein, das kann nicht wahr sein. Ja. Und daher ist die herrschende Auffassung schon richtig.
Aber ich sage nur, wenn du, je nachdem, auf welcher Seite du bist, wirst du es
vorbringen. Anderes Beispiel finde ich auch noch ganz lustig, jetzt für die Feinspitze. Lebensversicherungen. Der Verstorbene schließt eine Lebensversicherung ab, zugunsten bezugsberechtigt ist ein Kind. Da ist der allgemeine pflichtteilsrechtliche Kanon, das wissen die Anwältinnen und Notare alle, ja, das kann eine Schenkung sein vom Erblasser an den Begünstigten. Es war strittig, ob die einzelnen ob die Auszahlungssumme oder die Prämien die Schenkung seien. Nein, die Auszahlungssumme, nicht, das ist irgendwie so Vertrag zugunsten Dritter, wird hinzu und angerechnet wie eine Schenkung. Aber genau genommen, glaube ich, wird sich in sehr vielen Fällen wohl die Frage stellen müssen, ob der nicht die Prämien aus dem laufenden Einkommen bezahlt hat, ohne Eingriff ins Stammvermögen. Und dann ist natürlich diese Lebensversicherungspolize nicht zu berücksichtigen.
Vor allem insbesondere jene in der Literatur würden sich schwer tun, die ansetzen bei der Prämiensummierung.
Ja, na gut. Ja. Was aber nicht Judikatur ist, nur es wird trotzdem nicht überzeugen, dann zu sagen, edgy page, wir setzen nicht an bei den Prämien.
Nein, das kann nicht relevant sein.
Aber
natürlich, es ist eigentlich erstaunlich.
Also klar, da muss man den 784 bringen, diesen ersten Fall. Und was ich auch, aber das führt jetzt zu weit und leider geht die Zeit aus, ist die Frage für diese davon betroffenen paar hundert Leute, die Begünstigung aus einer Privatstiftung. Wenn ich da aus einer Privatstiftung dann, die der Verstorbene gestiftet hat, je nach dem Ermessen des Vorstands, wenn es so geregelt wäre, in einem Jahr Ausschüttung kriege, im nächsten vielleicht nicht, im übernächsten wieder Ausschüttung kriege und die Privatstiftung so gestaltet ist, dass die Ausschüttung nur aus den Erträgen der Privatstiftung geleistet werden, dann stellt sich meines Erachtens schon sehr stark die Frage, und ich glaube nicht, dass das der Oberste abschließend entschieden hat, warum hier nicht das 784 zur Anwendung kommen sollte. Ich glaube, da tut sich auch die privatstiftungsrechtliche Literatur nicht leicht. Die argumentieren dann, aber das ist meines Wissens noch nicht abschließend geklärt, ja, die Begünstigung ist per se schon so eine umfassende Rechtsstellung, dass das nicht diese einzelnen Zuwendungen sind. Aber
ja. Naja. Ich glaube, man muss diesen Ausnahmetatbestand öfter bringen. Und auch diese Frage der partiellen Hinzurechnungsfreiheit, die ich vorhin aufgeworfen habe, wo wir sagen,
das ist gut.
Wahrscheinlich hat Kralik recht, nicht? Ich glaube, Kralik hat es gesagt. Ja. Aber der oberste Gerichtshof hat dazu noch nicht gesprochen. Die müssten wir auch einmal, glaube ich.
Übrigens sehr scharfsinnig, das Buch von Wilfried Kralik. Ich habe ihn immer sehr geschätzt.
Ein wunderbares Buch muss bitte jeder Erbrechtler gelesen haben. Ein
Notar in Wien.
Auch schon sprachlich so ein Vergnügen.
Ja, Notar in Wien, Winfried Kralik, und Professor in Wien. Ja. Und bla bla bla. Und wir haben überzogen und wir haben heute nur eine von vier Ausnahmen gemacht.
Das nächste Mal setzen wir fort.
Das wissen wir noch einen Moment, oder? Überlegen wir
es
noch.
Oh ja.
Wir setzen fort.
Oh ja.
Jetzt machen wir vier Folgen 784.
Wieso vier? Nein, die restlichen Tatbestände machen wir bei der nächsten Folge.
Das schauen wir uns erst an.
Also, danke dir.
Christian, danke.